Jesus, dein Name ist herrlich und es ist schön, dass wir dich anbeten dürfen, dass wir diese Zeit, diese Möglichkeit haben. Und wenn die Sonne scheint, dann denke ich daran, dass du einmal gesagt hast, dass solange die Erde besteht, nicht aufhören wird. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Du hältst dein Wort, du bist treu. Und das dürfen wir heute Morgen auch genießen, dass du treu bist, sonst wären wir nicht hier. So ehren und loben wir dich und danken dir, dass du in unserer Mitte bist. Und bitte dich jetzt, dass du unsere Herzen aufmachst für das, was du uns zu sagen hast. Dass du uns verstehen lehrst, was du uns zu sagen hast. Und wir sehen und erfahren können, auch in der kommenden Zeit, was du mit dem gewollt hast, was du heute zu sagen hast. So loben und ehren wir dich dafür und danken dir. Amen. Ja, heute kommen wir im Johannesbrief zu einem ganz zentralen Thema, Gottes Liebe. Ja, Liebe, das ist ja so eine Sache, ne? Mit dieser Liebe. Im deutschen Sprachgebrauch, da verbinden wir ganz verschiedene Dinge mit Liebe. Das kann zum Beispiel die Zuneigung sein für eine Sache. Ich liebe Blumen, ich liebe Autos oder ich liebe Landschaften, Musikinstrumente, Sportarten. Es soll sogar Leute geben, die die Gemeinde Jesu lieben. Ja, oder manche verbinden mit Liebe einfach eine Zuneigung zu Menschen, einem Freund, einem Ehepartner oder Eltern, Bekannten oder Glaubensgeschwister, vielleicht. Manche verbinden mit dem Wort Liebe auch einfach nur Sex oder einen Geschlechtsakt oder manche verbinden mit Liebe auch Ehe oder Freundschaft. Also, wenn wir im Deutschen von Liebe reden, dann kann es um ganz unterschiedliche Dinge gehen und das macht den sprachlichen Umgang damit nicht wirklich einfacher. Wenn jemand bei uns von Liebe spricht, dann müssen wir es erstmal klären. Was meinst du eigentlich damit? Mit Liebe. Die englische Sprache ist da schon etwas differenzierter, da gibt es diese beiden Worte Love and Like. Love, die Liebe, das muss man dann auch wieder klären. Like ist, wenn man was gern hat, wenn man was mag. Richtig interessant wird's, wenn wir in die Sprache des klassischen Griechisch wechseln, also nicht des neutestamentlichen Griechisch, sondern des klassischen Griechisch. Da gibt es nämlich drei Begriffe für Liebe. Da hat man zunächst mal diesen Begriff Erao, das ist so eine strebende, das ist eher so eine besitzergreifende Liebe. Dann gibt's Phileo, vielleicht schon mal gehört. Philos ist der Freund, Phileo, die freundschaftliche Liebe, also so eine Zuneigung zu einer Sache, zu einem Menschen. Und dann gibt's Agapao. Im Neuen Testament ist das die allumfassende Liebe Gottes, die Agape Gottes. Vielleicht schon mal was davon gehört, von diesem Begriff. Das Wort Erao, das kennen wir im Deutschen. Der deutsche Begriff Eros oder Erotik ist damit verbunden. Das ist, wie gesagt, von der Ursprungsbedeutung her eher eine bestimmende, eine besitzergreifende Liebe. Vielleicht kommt sie ihm deshalb im Neuen Testament auch nicht vor. Phileo kommt vor und Agapao, das kommt vor, viel öfter. Wobei Agapao immer nur auftaucht, wenn es um die Liebe Gottes geht. Oder wenn es um eine Ausprägung der Liebe Gottes geht, ihren Ursprung in Gott hat. Im Wirken Gottes. Das ist in unserem Brief oder in unserer Reise durch diesen Brief schon mal vorgekommen, dieses Wort. Ihr könnt euch bestimmt noch daran erinnern, es war 1. Johannes 3,18. Meine Kinder, lasst uns nicht lieben, Agapao steht da, mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Also die dort angesprochenen Menschen, die sollen eine auf Gott gegründete Liebe in der Praxis ausleben. Wie das im Lebensalltag gelebt werden könnte, schauen wir gleich noch ein bisschen hin. Dazu schauen wir uns ein paar Merkmale dieser Liebe Gottes an. Und dass diese Merkmale wichtig sind, das merken wir spätestens dann, wenn es darum geht, Liebe ins Leben zu bringen. Zu integrieren. Das ist nicht ganz so einfach. Das geht nicht so einfach, wie wenn ich abends ins Wohnzimmer gehe, knips, Wohnzimmer, dann geht's Licht an. Sagen wir, okay, Liebe, Knips, Liebe ist gelebt. Nein, so einfach geht's tatsächlich nicht. Und doch ist es so einfach, dass es auch Kinder praktizieren können, ebenso wie Erwachsene. Aber bevor ich ins Detail gehe, verschaffen wir uns mal einen Überblick über diese Liebe Gottes. Und dazu lese ich uns einen Bibeltext aus dem 1. Johannesbrief. Das ist heute ein etwas längerer, 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 21. Die erste Folie ist Vers 7 bis 12. Und dann kommt noch eine und dann kommt noch eine und dann hört es auch irgendwann mal auf. Also, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Also nicht im Sinn von, du kannst mich mal gern haben, lasst uns einander lieb haben, ja, sondern tatsächlich lieb haben. Und wer lieb ist, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Wow. Beim Bearbeiten dieses schönen Textes über die Liebe Gottes sind mir insgesamt 5 Merkmale aufgefallen oder ich bin drauf gestoßen, die diese Liebe so ein bisschen einrahmen. Also ich bin mir sicher, es gibt noch viel, viel mehr Merkmale der Liebe Gottes. Aber ich glaube, dass uns diese 5 Merkmale schon eine ganz gute Basis sein können, um diese Liebe auch ins eigene Leben zu integrieren. Ich zähle sie mal kurz auf, wir gehen sie dann im Einzelnen durch. Also die Liebe ist erschienen, ist ein Merkmal, die Liebe wird gesehen, die Liebe wird erkannt, Liebe bringt Zuversicht und Liebe will gelebt sein. Dieser 5. Punkt, das ist zwar ja ein Einzelner, aber wir werden gleich noch sehen, irgendwie zieht er sich doch durch den ganzen Text hindurch, dieser letzte Punkt. Aber zunächst von vorne, jetzt muss ich immer nach da hinten schießen, bis jetzt habe ich immer darüber schießen müssen, das muss man sich umgewöhnen. Also ihr müsst ausweichen, wenn ich, ne? Nicht. Nein, das Funk trifft niemand. Okay, Vers 9 und 10. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ich erinnere mich noch an meine Kinder- und Jugendzeit. Wir Eltern sagen ja unseren Kindern, wann sie nach Hause kommen sollen, ne? Und die Kinder, die überlegen sich dann, ob sie sich daran halten oder nicht. Und wenn ich dann mal ein bisschen später gekommen bin, dann konnte es schon mal sein, dass ich von meinen Eltern gehört habe, also mein Lieber, es wird Zeit, dass du auf der Matte stehst. Ne? Und ich habe mir gedacht, vielleicht haben die Israeliten der damaligen Zeit auch so gedacht, weil sie mussten lange warten, ganz lange. Der letzte Prophet hat ein Wort zu ihnen gesagt und dann gab es Sendepause, circa 400 Jahre lang. Kein Wort mehr von Gott. Das ist eine lange Zeit. Und vielleicht, dachte ich mir, so haben sie deshalb auch ihren Messias nicht wirklich erkannt, als er dann schließlich gekommen ist. Und doch heißt hier, er ist erschienen. Er ist gekommen. Nach unserer Zeitrechnung circa 4 bis 6 nach Christus. Also Christus kam nach Christus, von der Zeitrechnung her. So interessant, ja. Jesus kam als Mensch in diese Welt und Johannes sagt von ihm, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns. Und das alles nicht grundlos. Der Grund ist, damit wir durch ihn leben. Wir sollen durch ihn leben. Und wenn es um dieses Leben geht, da fällt mir sofort dieser Satz aus Johannes 3,16 ein. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Oder zwei Kapitel weiter schreibt Johannes im Evangelium, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ich glaube, dass es hier nicht nur um das ewige Leben geht, sondern dass hier das Leben in zweifacher Hinsicht umrahmt wird. Zum einen natürlich das ewige Leben bei Gott. Ich glaube, dass das schon das primäre Ziel der Menschwerdung Jesu war, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, einmal bei Gott ewig sein zu können. Aber dann ging es sicher auch um das Leben hier auf dieser Erde. Also wir verbringen doch als Menschen, wenn es richtig gut läuft, 80 bis 90 Jahre. Manche träumen von 120 oder so, ja. 80 bis 90 Jahre hier auf dieser Erde. Und jetzt kann ich mir schlecht vorstellen, bei diesem langen Lebenszeitraum aus menschlicher Sicht, dass Gott dieses Leben einfach ausklammert in seinen ganzen Worten. Und dass er sich nur auf das ewige Leben konzentriert. Wenn ich zum Beispiel Johannes 10, Vers 10 lese, klingt das für mich anders. Dort sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Volle Genüge können sie haben. Diese Worte sagen uns, dass es im Leben eines Christen auch Überfluss an materiellen Dingen geben kann. Nicht muss, aber kann. Aber worauf es mir da ankommt ist, das hat mit unserem irdischen Leben zu tun. Jesus sagt es nicht, ja, wenn du mal dann im Himmel bist, dann kommen so volles Genüge und so. Da geht's hier um dieses Leben. Und dann kommt noch was, das mir persönlich sehr wichtig ist. Das ist so eine Botschaft an alle, die uns Nachfolger Jesu immer dazu aufrufen, dass man auf jeden Fall zuallererst lieben muss. Zuallererst, wir müssen so, schaut, dass ihr das hinkriegt irgendwie. Und dann steht hier, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, nicht, dass wir zuallererst geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt hat. Also der Ursprung menschlicher Liebe, die wir in jedem Fall leben sollen, ganz klar. Tut uns ja auch allen gut. Wenn jeder den anderen liebt, dann ist das doch eine super Sache. Aber der Ursprung findet sich nicht im Menschen selbst, sondern er findet sich darin, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Damit wäre in Sachen Liebe geklärt, was zuerst war. Nicht die Liebe des Menschen zu Gott, sondern die Liebe Gottes zu den Menschen. Das ist ganz wichtig. Wir müssen nicht aus uns selbst was produzieren, sondern auch da hat Gott vorgesorgt. Er hat gesagt, ich gebe dir was, jetzt kannst du es weitergeben. Ohne diesen Liebesvorschuss Gottes funktioniert es, glaube ich, nicht mit der Liebe. Und er zeigt sich eben darin, dass er seinen Sohn zu uns gesandt hat, zur Versöhnung unserer Sünden. Und das macht er nicht nochmal. Das wird auch im Urtext deutlich. Und das macht auch die Vergebung unserer Sünden einmalig. Einmal vergeben, für immer. Das ist eine ganz herrliche Sache. Ja, die Liebe ist erschienen. Zweites Merkmal, die Liebe wird gesehen. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Hier bekommen wir jetzt eine kleine Denkaufgabe mit auf den Weg. Ist nicht schwierig, wenn wir genauer hinschauen. Aber man muss ein bisschen nachdenken. Niemand hat Gott je gesehen. Also, ich glaube, das können wir bejahen. Oder hat jemand von euch schon mal Gott im Original gesehen? Ja, super, ich würde gleich mich mit ihm unterhalten und so. Nicht, doch nicht. Habe ich befürchtet, ja. Johannes schreibt es ja auch. Niemand hat Gott je gesehen. Ne? Aber was will er uns damit sagen? Ich glaube, er will damit sagen, dass die Liebe und damit Gott dennoch gesehen werden kann. Und das wird deutlich in dieser Aussage über Gott, wenn er sagt, wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Also Gott kann doch gesehen werden. Und zwar immer dann, wenn wir uns untereinander lieben. Dann. Dann bleibt Gott in uns und seine Liebe, nämlich er selbst, ist in uns dann vollkommen vorhanden. Dabei ist jetzt noch nicht wichtig, wie es dazu kommen kann, dass wir einander lieben können. Dazu gleich noch mehr. Lassen wir uns zuerst mal diese Aussage so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Also, es kann tatsächlich sein, dass dir ein Mensch begegnet. Vielleicht gehst du ja mal raus. Dann begegnet dir ein Mensch, Fußgängerzone, Schule, Arbeitsplatz, irgendwo. Ja? Okay. Also, jetzt begegnet dir ein Mensch. Und dieser Mensch, der begegnet jetzt seinem Schöpfer, weil du Gottes Liebe repräsentierst. Deshalb begegnet er seinem Schöpfer. Dein Lächeln ist dann Gottes Lächeln. Deine Gesten sind dann Gottes Gesten. Deine Freundlichkeit ist dann die Freundlichkeit Gottes. Deine Geschenke sind dann die Geschenke Gottes. Deine Barmherzigkeit ist dann die Barmherzigkeit Gottes. Und da können wir jetzt noch ganz viele Dinge anhängen, die man im Rahmen so einer Begegnung zweier Menschen finden könnte. Der andere Mensch wird seinem Gott begegnen durch dich. Wow. Dann, wenn du bereit bist, diese Liebe Gottes auch zu leben, dadurch bleibt Gott in dir und seine vollkommene Liebe auch. Und die strahlt dann aus allen Ritzen. Ist das vorstellbar? Vielleicht nicht auf Anhieb, aber es ist auf jeden Fall atemberaubend und übernatürlich. Denn in der Natur des Menschen liegt es eigentlich eher, dass man sich so ein bisschen misstrauisch begegnet, vorsichtig, vielleicht auch lieblos, aber dann ist Gott nicht zu sehen. Aber wir als Nachfolger können Menschen in Liebe begegnen, weil Gott in seiner Liebe in uns ist. Und auf diese Weise kann die Liebe, die in Jesus Christus erschienen ist, auch heute circa 2000 Jahre später immer noch gesehen werden. Sicher nicht im Original, aber eben auch nicht als billige Kopie, sondern originell und individuell. Ganz so, wie Gott uns geschaffen hat. Das ist eine ganz wunderbare Sache. So kann die Liebe Gottes gesehen werden. Das nächste Merkmal, die Liebe wird erkannt. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Der Apostel Paulus schreibt dazu in Römer 8, Vers 16, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und wie geht das? Durch Beziehung. Dass er in uns ist. Das bringt Johannes hier in diesem Text mit dem Wörtchen erkennen zum Ausdruck. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal gehört bei mir in diesen Predigten. Ginosko heißt es. Dieses intime Erkennen, das nicht nur auf Logik aufbaut, sondern vor allem auf einer Herzensbeziehung. Also ein Erkennen mit Herz und Verstand. Und das können Johannes und auch seine Glaubensschwestern und Brüder alle noch bezeugen. Die haben es mit eigenen Augen gesehen. Die haben Jesus selbst erlebt, die haben ihn berührt, die haben ihn gehört. Sie haben seine Wunder gesehen. Also ich habe mir gedacht, Mensch, ich wäre schon gern mal dabei gewesen, damals, bei der Speisung der 4000. Kommen da so ein paar Brötchen daher und ein paar Fische und dann werden 4000, man nimmt dann 16.000 Menschen gespeist, weil in der Bibel werden ja nur die Männer gezählt. Und wenn man so an die Gottesdienste denkt, sind es eh mehr Frauen als Männer. Und wenn da noch Kinder dabei waren, dann sind wir nicht mehr bei 4.000, sondern dann sind wir bei 16.000. Und die Speisung der 5.000, da ist man dann bei so mindestens 20.000 Menschen. Sind jetzt ein paar mehr als 5. Wenn wir das miterlebt hätten, wow, da hätten wir auch was zu erzählen. Natürlich war das auch eine Herausforderung, mit Jesus unterwegs zu sein. bei dieser eben erwähnten Speisung, und da hat Jesus nämlich seine Jünger aufgefordert, als sie zu ihm gekommen sind, die haben alle Hunger, und hat Jesus gesagt, gebt ihr ihnen zu essen. 16.000 Menschen. Da kannst du lange in deine Hosentasche fassen, für 16.000 Menschen oder 20.000. Aber wenn wir erlebt hätten, was Johannes eben mit Jesus erlebt hat, dann würden wir es uns auch nicht mehr nehmen lassen, dass wir diesen Heiland der Welt aus tiefstem Herzen erkannt haben. Eine dicke, fette Beziehung mit ihm gehabt haben. Und deshalb sagt er auch, wer das nicht glauben kann, der gehört nicht zur Familie Gottes. Was übrigens auch so ein kleiner Seitenhieb war auf die Irrlehrer, die aus der Gemeinde gekommen sind. Doch wir haben erkannt und geglaubt, sagt Johannes. Das ist auch etwas für uns Nachfolger Jesu. Das ist wichtig, denn wir brauchen eine Basis. Unser Glaube braucht eine Basis. Und diese Basis ist das Erkennen und das Anerkennen von Gott, so wie er ist. Dass Gott Gott ist. Und ich sage, es gibt nur einen Gott und ich bin's nicht. Also Gott, dass er der ist. Und dass wir ihn auch als den stehen lassen, der er geworden ist in Jesus Christus und nicht wir mit ihm rumdiskutieren und sagen, also weiß ich jetzt besser als du, Gott, und so. Und wenn es in deinem Glauben nicht zum Erkennen Gottes kommt, von dem nicht nur Verstand berührt wird, sondern auch das Herz, dann bleibt vieles eben nur Religion. Dann folgen wir irgendwelchen religiösen Lehren oder Riten oder Sitten, Gebräuchen, aber ohne innere Beteiligung. Was nicht heißt, dass Religion nicht auch emotional sein kann, also sicher nicht. Es gibt viele Menschen auf der ganzen Welt, die von religiösen Riten und Sitten und Gebräuchen total angetan sind, die ihre Zeremonien zelebrieren und die ihre Mantras ganz leidenschaftlich wiederholen. Aber für eine Beziehung zu Gott, die in einem lebendigen Glauben an einen lebendigen Herrn mündet, reicht das nicht aus. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ich habe mir gesagt, das ist schon so eine Art Paradoxon, was Johannes hier schreibt. Denn er schreibt über etwas, das wir tun sollen. Wer in der Liebe bleibt, also da muss was machen, aber eigentlich können wir es gar nicht. Und genau da kommt für mich diese intime Beziehung zu Gott ins Spiel. Ich persönlich sitze bei solchen Worten immer wieder mal einfach nur da und kann sagen, oh Herr, ich verstehe es nicht. Ich krieg's irgendwie nicht auf die Reihe. Aber es ist egal. Du hast mein Herz berührt. Ich weiß, es ist wahr und ich kann danach leben. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, in denen ich solche Texte unbedingt verstehen musste, sonst habe ich nicht danach gehandelt. Die musste ich verstehen. Und auch heute ist es noch so, und ich glaube, es geht euch auch so, man versteht die Bibeltexte schon gerne. Ja. Also man liest nicht was und sagt, oh, keine Ahnung. Das hat niemand gerne, klar. Aber heute ist anders, dass ich auch dann ein Wort Gottes leben und danach handeln kann, wenn ich es nicht verstehen kann. Wenn ich nicht weiß, wie das jetzt funktioniert. Das ist ein Ergebnis eines ganz langen Prozesses, in dem Gott mir immer wieder mitgeteilt hat, Hans-Werner, lass einfach los. Vertraue mir, ich zeig dir schon, wie es geht. Das war nicht so ganz einfach für mich. Aber ich habe irgendwann losgelassen, ich habe einfach nicht mehr versucht, alles zu verstehen, alles nachzuvollziehen, habe zu Gott einfach gesagt, okay, du schreibst es in deinem Wort, dann muss es richtig sein. Dann wird es auch funktionieren, auch wenn ich nicht weiß, an welchen Knöpfen ich drehen muss. Danke, dass du mir hilfst, dein Wort umzusetzen. Lass mich lieben, denn du hast mich zuerst geliebt. Das allein zählt. Ich hatte mal einen Chef, der hat mir echt übel mitgespielt. Man nennt das heute Mobbing. Normalerweise hat man für so einen Menschen, für so einen Chef, nur die übelsten Gedanken übrig. Also so Fesseln und Knebeln und so auf den Mond schießen ohne Rückfahrkarte. All solche Sachen halt, ja. Auf keinen Fall Liebe, wie sie hier beschrieben ist. Ich war durch dieses Mobbing so tief verletzt, dass ich gar nicht wusste, wie das mit dieser Liebe jemals gehen sollte. Ich wusste, Liebe ist eigentlich schon dran, aber ich habe es nicht gebacken gekriegt. Da war nicht einfach ein Knopf, an dem ich hätte drehen können und dann hätte sich meine Einstellung verändert. Das ging einfach irgendwie nicht. Ich war ratlos, emotional völlig am Ende, bin mal zu Angelika nach Hause gekommen, hab gesagt, du, ich drehe völlig durch, ich glaube, ich drehe völlig durch. In meiner Verzweiflung habe ich das Gott hingelegt, habe gesagt, Herr, hilf mir, diese Menschen zu vergeben, eine neue Einstellung zu ihm zu bekommen, ihn zu lieben. Ich weiß nicht, wie es geht, aber hilf mir dabei. Ich wollte lieben, aber ich habe einfach nicht gewusst, wie das gehen soll. Und genau an dieser Stelle hat dann dieser Prozess in mir angefangen. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir an so einen Punkt kommen, wo wir sagen, ja, Herr, ich habe keine Ahnung. Aber du. Und du weißt, wie es gehen kann. Und dieser Prozess, den kann ich irgendwie, da, ich kann ihn nicht beschreiben. Ich weiß es nicht. Es hat sich einfach tatsächlich was verändert. Gott hat in mir angefangen, Wunden zu heilen. Nicht von heute auf morgen, das hat schon über ein Jahr gedauert. Aber doch so, dass ich diesem Menschen mit der Zeit vergeben konnte. Und so, dass ich ihm heute völlig vorbehaltlos, offen und frei begegnen kann. Das ist ein Wunder. Hans-Werner, wie ist es gegangen? Keine Ahnung. Aber es funzt, sagt man heute, ne? Er selbst, dieser Chef, der weiß von dem Prozess überhaupt nichts. Wusste damals nichts und weiß bis heute nichts. Aber das spielt keine Rolle. Ich bin wieder heil geworden, weil die Liebe Gottes in Jesus Christus erschienen ist und weil wir sie erkennen und glauben können. Das ist eine herrliche Sache, auch wenn ich nicht weiß, wie sie funktioniert. Die Liebe wird erkannt. Das ist das Entscheidende. Viertes Merkmal. Die Liebe bringt Zuversicht. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Als ich das so gelesen habe, da habe ich mich an eine Begebenheit erinnert in meiner Kinderzeit. Wir waren vier Jungs. Vier Jungs vom Land, keine Kinder vom Traurigkeit. Ja, haben manches so angestellt und so. Tagsüber war die Mutter auf Arbeit. Der Papa war die ganze Woche auf Montage. Sturmfreie Bude oder auch Schlüsselkinder, wie man es nennen will. Auf jeden Fall haben wir uns eines Tages überlegt, draußen hat es geregnet, was machen wir drin? Showkämpfe. Wir vier miteinander vom Wohnzimmer ins Esszimmer und umgekehrt. Ja, leider hing so die Wohnzimmerlampe mit ihren vier Glaslampenschirmen etwas tief. Und deshalb haben wir bei so einem Überschlag einen der Lampenschirme aus der Fassung entfernt. Ich sag's mal so. Leider war er eben aus Glas, dann gab's im Anschluss dran nur noch drei. Ist also aufgefallen, das war echt blöd. Wisst ihr, was Furcht vor einem Gericht ist? Wenn du einen Lampenschirm aus einer Fassung entfernst, ihn dabei kaputt machst und die Mama nicht vorher gefragt hast, ob du das darfst. Das ist Furcht vor einem Gericht. Naja, ihr könnt euch vorstellen, wir wurden nicht begnadigt. Leider. Okay, worauf will ich hinaus? Wenn ich jetzt dran denke, wie viel Porzellan ich als Christ schon zerbrochen habe, wie viel Glasscherben schon es gegeben hat, da ist so ein Lampenschirm nichts dagegen. Und dennoch brauche ich keine Angst haben, dass Gott mich im Gericht verurteilen wird. Wow. Wenn ich im Glauben an und in der Liebe zu Gott mein Leben lebe, dann werde ich nach dem Tod auf jeden Fall bei ihm sein. Paulus schreibt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das gilt. Das ist toll. Ein Freispruch, der mich in dieser Welt sehr gelassen leben lässt. Und die Liebe Jesu ist der Auslöser für diese Zuversicht. Und jetzt noch das fünfte und letzte Merkmal. Das zieht sich ja durch den ganzen Bibeltext hindurch. Deshalb lese ich kurz die Verse 7 bis 8, 11 und dann 19 bis 21. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Also ich empfinde diese Verse wie so eine Klammer zwischen diese 14 Verse, die wir jetzt da betrachtet haben miteinander. Lasst uns einander lieb haben. Und dieses Gebot, oder besser übersetzt, diesen Auftrag haben wir von ihm, den Bruder zu lieben, die Schwester zu lieben, uns einander zu lieben. Also ich dachte schon, das ist so eindeutig, Praxis, 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 alles, was nicht gelebt wird, bleibt Theorie. Und ich finde es schön, dass wir es hier nicht mit einer Befehlsform zu tun haben, sondern dieses lasst uns, das ist von der Verbform her so eine Art Selbstaufforderung. Also wenn du vor einer Aufgabe stehst und zu dir sagst, das packe ich jetzt an, das will ich jetzt machen, das will ich jetzt schaffen. Keiner zwingt dich dazu und du möchtest doch diese Aufgabe meistern. Und genauso dürfen wir das hier verstehen. Wir werden von Gott nicht dazu gezwungen, den anderen Menschen zu lieben. Frei nach dem Motto, also lieber Mensch, wenn du diesen anderen Menschen da nicht lieb hast, dann wirst du eins hinter die Löffel kriegen, dann wird's Gericht geben, ich werde dich bestrafen. Also nein. Mit solchen Sätzen im Hinterkopf bin ich aufgewachsen. Meine Eltern und Großeltern hatten eine etwas gesetzlichere Frömmigkeit. Diese Stilblüten sind auch zurückgegangen enorm. Das finde ich auch ganz toll. Dieser geistliche Zwang, dieses du musst, den haben wir von Gott nicht zu erwarten. Wie könnte auch jemand schreiben, ihr Lieben, lasst uns, wenn er danach uns ganz lieblos zu dem zwingen würde, was wir tun sollen. Nein, Zwang wird es nicht geben. Und dennoch sind wir gezwungen, andere zu lieben. Na, wie geht das? Es ist so eine, ja, wie soll ich sagen, dass dieser Zwang ist völlig anders. Das ist so von dieser Art, dass wir gar nicht anders können, als das zu tun. Ich denke, wir kennen dieses Gefühl, bei dem wir sagen, also wenn es jetzt nicht losgeht, dann platze ich vor Anspannung. Ja? Sowas. Johannes sagt, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Ich habe das in meinem eigenen Leben erlebt. Gut, seit mich die Liebe Jesu im Herzen wirklich berührt hat, falle ich jetzt nicht jedem sofort um den Hals. Also wer mich kennt, der weiß, das geht auch gar nicht, viel zu introvertiert und sachlich und aufgabenorientiert und all diesen Kram. Das ist in meiner Persönlichkeit drin. Habe immer wieder Gott gefragt, hast du einen Fehler gemacht? Er hat gesagt, nö, und habe gesagt, gut, dann machen wir weiter so. Aber seit mich die Liebe Jesu im Herzen berührt hat, fällt es mir einfach enorm schwer, jemand wirklich böse zu sein. Ihn lieblos zu behandeln, das fällt mir schwer. Das heißt nicht, dass ich vollkommen bin, ja. Ganz und gar nicht. Das heißt nicht, dass mir lieblose Worte und lieblose Handlungen völlig fremd wären. Nein, leider nicht. Aber es ist was anders geworden. Ich saß eines Tages mal mit einem Menschen zusammen, wir haben uns ganz gut unterhalten und es ging im Gespräch um seine Familie. Und dabei habe ich ihm so, ja, ich sag mal so ein paar vielleicht unsensible und auch vielleicht überhebliche Gedanken mit auf den Weg gegeben. Und nachdem wir uns dann getrennt hatten, ging es mir immer wieder durch den Kopf. Hans-Werner, das war lieblos. Du bist dem zu nahe getreten, das geht so eigentlich nicht. Und das war jetzt nicht die Stimme des Feindes, wo man sagen kann, Feind, geh von mir oder sowas, ja, sondern das war die Stimme von einem guten Freund. Der Heilige Geist hat sich gemeldet und wollte die Sache einfach wieder in Ordnung bringen. Oder wollte, dass ich die Sache wieder in Ordnung bringe, und das habe ich dann auch getan. Es geht einfach nicht mehr ohne die Liebe, auch wenn sie vielleicht nicht immer als erstes ausgelebt wird. Aber insgesamt dann doch schon. 5 Merkmale der Liebe Gottes haben wir betrachtet. Sie sollten euch die Liebe Gottes etwas näher bringen. Ich wünsche euch, dass ihr davon so berührt werdet, dass ihr gar nicht mehr anders könnt, als diese Liebe auszuleben. Anderen Menschen in Liebe wirklich zu begegnen. Und das nicht, weil ihr dazu gezwungen seid, sondern nach dem Motto, ja, ich muss ihn halt lieben, sonst gibt es ein Gericht und da werde ich verurteilt und so. Nein, sondern weil ihr im Herzen erkannt und geglaubt habt, wer Jesus für euch geworden ist. Und selbst dann, wenn ihr heute unzufrieden seid, weil ihr sagt, also Hans-Werner ist ja schön und du hast gesagt, Praxis, Praxis, aber du hast mir nicht genau gesagt, wie ich das machen soll. Hätte vielleicht auch ein bisschen lange gedauert, jeden dazu durchleuchten und seine Beispiele anzuwenden. Aber selbst dann, wenn ihr da vielleicht unzufrieden seid, selbst dann könnt ihr aus ganzem Herzen nach dem handeln, was Johannes gesagt hat. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und wenn ihr wirklich nicht wisst, wie es gehen soll, Heiliger Geist, ich brauche einen Tipp. Das wäre ein ganz guter Satz, oder? Abba oder Papa oder Jesus. Keiner ist beleidigt, wenn ihr einen von den dreien einfach so fragt, wie geht das, wie kann ich jetzt lieben? Ich glaube, ihr werdet nicht lange auf Antworten warten müssen. Also das kann ich aus eigener Erfahrung bezeugen. Also, mutig voran in Sachen Liebe, auch wenn du nicht verstehst, wie es funktioniert. Amen.